Also, es gibt. Ich möchte erstmal unsere Gäste auf meine Seite begrüßen. Freuen uns, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Bei der Predigt wollte ich das machen. Und für unsere Gäste möchte ich auch sagen: Also, wir erfahren heute eine Stelle in der Bibel, dass oft nicht gepredigt wird, dass vielleicht oft übersprungen wird oder übersehen wird. Weil es ganz spannend ist und vielleicht ja, überraschend ist und für manche unangenehm ist. Aber es ist eine spannende Geschichte und wichtig. So möchte ich heute Morgen Apostelgeschichte und Kapitel 5. Kapitel aufschlagen. Apostelgeschichte, es ist die Geschichte eigentlich nicht von den Aposteln, sondern die Geschichte von der Urgemeinde und von dem, was der Heilige Geist durch die Urgemeinde, als es erst gegründet wurde am Pfingsten, was sie erfahren haben. Und wir haben einen Zweck, warum wir das machen. Wir wollten als Gemeinde erfahren, was sagt die Bibel zur Gemeinde? Was ist Gemeinde? Und wieso treffen wir uns? Also, es ist schön draußen, man könnte vieles unternehmen an einem Sonntag früh. Und wieso dann sind wir hier? Warum haben wir etwas, wo das wir Gemeinde oder früher Kirche genannt wurde, wo wir uns treffen? Ist das eigentlich wichtig? Und wenn ja, wieso sollte eine Gemeinde sein? Und das ist unser Zweck als Gemeinde zu wissen, was sagt die Bibel zur Gemeinde, damit wir uns danach richten können. Es gibt einige Sachen, vielen Dank, in der Apostelgeschichte. Es ist eine Übergangszeit in der Geschichte, weil du hast das ganze Alte Testament mit das Gesetz und Mose und Israel und dann hast du Jesus, der gekommen ist und der auferstanden ist und dann hat er seinen Geist gesandt und die Gemeinde gegründet und es ist eine spannende Übergangszeit, wo es auch vieles geschieht, aber auch vieles, wo wir auch heute, 2000 Jahre später, daraus lernen können und wo wir uns dann auch Korrektur annehmen von Gottes Wort für uns persönlich, sowohl für uns persönlich als auch als ganze Gemeinde. Genau, es ist eine Frühgemeinde, also sie sind jung. Wir haben erfahren, wie sie gewachsen sind, wie sie sich danach gerichtet haben, Gottes Wort, die Lehre von Gottes Wort gern gehabt haben, zugehört haben, Gemeinschaft miteinander gehabt. Was bedeutet das, eine geisterfüllte Gemeinde zu sein? Es ist nicht etwas nur emotionell oder Euphorie, sondern es ist etwas, wo Gott wirkt in uns. Und das haben wir gesehen, wie diese Gemeinde auch sich danach gerichtet haben. Und dann, es gab in Kapitel 4 ganz spannende, sagen wir mal, Details von der Gemeinde, wie es sich entwickelt hat. Und zwar, wenn Gott eine Gemeinde erfüllt, wie sind sie mit ihrem Eigentum, mit ihren weltlichen Gütern umgegangen sind. Und das ist wichtig für unsere Geschichte heute, weil es sagte, dass in Vers 32, in Kapitel 4, die Menge derer, das ist die Gemeinde, die gläubig waren, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagt es etwas von seiner habe sein Eigensein, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und Vers 34, es war auch keine Bedürftige unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis der Verkauften und legten die nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Schon krass, oder? Also radikal, wie sie mit ihrem Hab und Gut umgegangen sind. Sie haben Dinge verkauft, Äckern und Häuser, die sie extra hatten. Wir sprechen von reichen Menschen, die es hatten, um dem Armen zu helfen. In einer Zeit, wo es nicht ein soziales System gab, um die Armen zu helfen, war das dann, lag an der Gemeinde Jesu, sich um ihre eigenen zu kümmern. Und auch heutzutage, wenn wir doch ein System haben, wo die Armen nicht so untergehen, trotzdem ist diese Einstellung zu haben, mit unser Hab und Gut zu sagen, Gott, mit offenen Händen sind meine Gelder, was ich habe, es gehört dir. Und die will ich dir zur Verfügung stellen. Das ist der Herzen von jemand, der von Jesus erfüllt ist. Und jetzt fange ich an, Kapitel 4, Vers 36, mit der Geschichte und dann lesen wir bis Kapitel 5, Vers 11. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkauften ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Aposteln nieder. Ein Mann aber mit Namen Hananias, mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, er ist der Leiter der Gemeinde, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deine Verfügung? Warum hast du diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er ihn und verschied. Und es gab große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Nun, ich möchte fragen, wer von euch ist das deine Lieblingsgeschichte? Auch meine nicht. Und ich sage ehrlich, auch beim Vorlesen, selbst wenn ich die ganze Woche mich mit dieser Stelle beschäftigt habe, es fällt mir schwer, die Stelle vorzulesen. Aber wir müssen uns klarstellen, wenn wir die Bibel aufschlagen, es ist nicht ein Buch, das von Menschen geschrieben wurde und dann picken wir heraus, was uns gefällt und was uns ja unangenehm ist, lassen wir weg. Also, so ist es nicht. Das Buch, die Bibel sagt, 2. Timotheus 3, 16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift. Und nützlich zur Lehre, zur Beführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Also, wenn wir auspicken, was wir wollen in der Bibel, dann werden wir nicht vollkommen sein, das heißt reif sein, weil wir dann sagen, Gott ist ein bisschen streng da, Gott ist ein bisschen unverständlich hier an der anderen Stelle, dann lassen wir das. Nein, wir müssen alles stehen, was da ist. Und das werden wir heute auch dann erklären, weil Tatsache ist, selbst wenn du sagst, wenn wir sagen, das gefällt mir nicht, irgendwann wirst du vielleicht in der stillen Zeit das lesen und du wirst denken, was soll das denn? Ist das wirklich wichtig für mich? Und wir wollten dann das verstehen. So, lass uns die Geschichte kurz betrachten und werden wir quasi die Fakten betrachten und werden wir dann klarstellen, warum das so geschehen ist und was dahinter steht. Also, am Anfang, du hast diesen Zusammenhang, du hast den Barnabas, der Sohn der Ermutigung, der genannt wird, er war Josef, und er war ein großes Vorbild. Er hat einen Acker verkauft und dann der Erlös den Aposteln zur Verteilung an die Bedürftigen vor die Füße gelegt. Und das ist etwas Besonderes. Man merkt, er hat was Gutes getan. Nun, dieses Ehepaar, die vielleicht nicht so reif war, sie waren scheinbar gläubig. Haben keinen Grund zu sagen, dass sie nicht den Herrn gekannt haben. Die waren wiedergeboren. Vielleicht waren sie jung im Glauben, wir wissen nicht. Aber sie haben gedacht, hey, das hat schon was gebracht. Schon Aufmerksamkeit. Also, ja, ist geistlich gepriesen worden für das, was er getan hat. Das wollen wir auch haben. Nun, Hananias, sein Name, wir wissen wenig von diesen zwei. Sie waren scheinbar reich. Sie hatten schon diesem Acker gehabt. Sein Name heißt gnädig. Seine Frau Sapphira, kommt im Aramäisch, das bedeutet schön. Waren aber letztendlich bei dieser Geschichte nicht gnädig gesehen, auch nicht schön. Aber sie hatten dieses Geld da und sie dachten, okay, wir wollen das Acker verkaufen, auch das Geld geben, aber haben es nicht geschafft, alles dem Herrn zu geben. Nun, wir müssen klar darstellen, Gott fordert nicht von jedem in der Gemeinde auch heute, dass wir alles so geben. Es soll immer vom freiwilligen Herzen sein. Wir sollten fröhliche Geber sein. Und wenn wir nicht fröhlich geben sollen, sollen wir nicht geben. Wir müssen es vom Herzen geben können. Das war das Thema vor 2 Wochen auch. Okay? Gott zwingt nicht. Also alles gehört Gott. Und ich soll, wenn ich den Herrn kenne, so dass Gott in mir wirkt, dass ich ihm alles zur Verfügung stelle, mit offenen Händen ihm sagen, hey, das gehört dir, was mein Gelder. Und dass ich dann vom Herrn leiten lasse. Dieses Ehepaar haben das nicht geschafft, alles Gott zur Verfügung zu stellen, wollte aber dem Lob dafür bekommen. Sie wollten richtig geistlich dastehen. So, das muss klar sein. Wenn wir das schnell lesen, denken wir, Petrus war sauer, weil sie was beiseite geschafft haben. Das war das Problem nicht. Das Problem war, sie hätten das so genauso machen dürfen oder können und sagen, okay, sagen wir mal ich denke, wenn wir die Werte in Bayern von 8 Äckern, ja, könntest du locker 100, 200.000 Euro zur Verfügung haben. Sag, okay, wir wollen 100.000 Euro Gott geben, 100.000 werden wir für uns behalten. Kein Problem. Das Problem war, sie haben das so vorgemacht, dass alles Gott gehörte. Sie hätten offen sagen können, Mensch, der Barnabas, er ist so großzügig, er hat es geschafft, so geistlich sind wir nicht, aber wir wollten schon Gott was geben. Aber sie haben das so vorgemacht. Es ging darum, dass sie gelogen hatten. Der Preis war was anderes als die Spende, obwohl sie so gemacht hatten, aus dem Kaufpreis, Kaufpreis genau das, was sie Gott geopfert hatten. So, das Problem hier, wir wollen das kurz betrachten, ein paar Punkte, die sind nicht unbedingt parallel zueinander, aber das Problem war erstens, es war Betrug. Okay? Es war, wir nennen das Heuchlerei. Sie wollten den Applaus von Menschen haben, so wie Barnabas, aber ohne das große Opfer bringen zu müssen. Hinterlistigkeit ist für die Gemeinde Jesu tödlich. Betrug, Heuchelei unter Geschwister ist absolut, es baut das Vertrauen ab, weil man macht vor, als ob man geistlich ist. Man hat schöne Gefloske und sagt was, dass alle denken, puh, ja, ist gut unterwegs, ist schon stark mit dem Herrn unterwegs, aber innerlich hat eine ganz andere Einstellung. Das ist kein Ort für Heuchelei. Und Beziehungen werden dadurch wirklich belastet. Beziehungen gehen auseinander. Aber man denkt, was ist wirklich hier los? Wo denkt er wirklich? Und in Gemeinde Jesu, wo wir pro verlieren ist absolut, ja, absolut nicht nach Gottes Sinn. Ist eigentlich gefährlich. Dadurch, sagt er hier, hat er den Heiligen Geist angelogen. Schau die Stelle an, er sagte, du hast den Heiligen Geist belogen, Vers 3. Und in Vers 5 sagt er, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Hier ist eine Belegstelle dafür, dass der Heilige Geist keine nur unpersönliche Kraft ist, der uns zur Verfügung steht, sondern der Heilige Geist ist Gott. Du hast den Heiligen Geist gelogen, du hast Gott belogen. Der Heilige Geist ist der dritte Person der Gottheit. Gott ist ein Gott, aber drei Personen. Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott dem Heiligen Geist. Und oft mit dem Heiligen Geist vor allem übersehen, weil er eher im Hintergrund wirkt. Aber hier hat er den Heiligen Geist und haben die beiden den Heiligen Geist angelogen. In dem Bestreben, sich den Ruf Großzügigkeit zu erwerben, als er eigentlich verdient hatte, versuchte Ananias, die gläubige Gemeinde zu täuschen. Aber indem er versuchte, die Gemeinde zu täuschen, versuchte er in Wirklichkeit, den Heiligen Geist zu täuschen, dessen lebensspendende Kraft die Gemeinde geschaffen hatte und sie am Leben hielt. Das ist ein Zitat von einem Kommentar. So hat er dem Heiligen Geist getäuscht. Das ist immer für uns eine Versuchung, uns groß zu machen in Situationen und Geld zu spenden. Also das ist genau das, was wir in Matthäus 6 gehört haben, dass der Linke soll nicht wissen, was der rechte Hand macht, dass wenn wir was dem Herrn zur Verfügung stellen, dass wir nicht da an der Straße stehen, so wie mit einer Posaune und sagen, bruh, bruh, schau, was ich gebe. Hier ist die Spendebox. Wir stellen das hier vorne. Dann alle kommt rein und dann kommt das in die Box. Man hört das Klingen. Und groß gemacht. Nein, nein. Das machen wir nur für den Herrn, aus Liebe zu ihm. So, der erste Punkt. Es war Betrug. Zweitens, die Absicht. Es war absichtlich gemacht. Das muss man klar verstehen. In Vers 3, Petrus sagt, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? In Vers 2, sie haben den Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und dann wieder in Ende Vers 4, warum hast du diese Tat in deinem Herzen vorgenommen. Das Wort vorgenommen ist das Wort, es drückt aus, dass etwas reingelegt wird. Das gleiche Wort verwendet für Jesus, als sein Leichnam in dem Grab erstattet wurde. Okay? Man wird was reintun. Okay? Und das ist das, was er in seinem Herzen zur Seite gestellt hat, festgestellt hat. Hast du es mal gemacht, feste Pläne gemacht? Okay, ich werde so und so und so machen und du machst so fest, so wird es gehen. Petrus sagt, du hast es in deinem Herzen vorgenommen. Es war keine, ja, so nebenbei gemacht. Er sagt, ja, auf dem Weg in der Gemeinde hat er gesagt, ja, aber es sind 200.000 Euro. Mensch, das können wir schon zur Seite legen für die Kinder, für den College oder so, ne? Ja, stimmt, ja, okay, dann nehmen wir die Hälfte für uns. Ja, okay, machen wir so. Nee, es war etwas, das sie wie ein Conspiracy, sie haben das zusammen überlegt, so machen wir das, ja. Und dann, ja, das kommt jetzt schön vor, aber wir können trotzdem das Geld für uns haben. Es war absichtlich, es war ein Komplott. Und das war dann deswegen eine ernste Sünde. Ich versuche mal, uns zu erklären, den Zusammenhang, dass wir verstehen, warum es so eine Strafe gekommen ist. Es war nicht nur nebenbei. Und dadurch, sagt er auch, sie hatten Gott versucht, Gott auf die Probe gestellt, zu sehen, wie weit können wir mit Gott gehen. Das sagt er in Vers, glaube ich, in Vers 5. Er sagte irgendwo hier, dass er Gott versucht hatten. Vers 9. Du hast den Geist des Herrn versucht, auf die Probe gestellt. Wie weit können wir mit Gott gehen? Austesten, tun und schauen, ob er einfach die Augen drückt. Nein, es ist keine leichte Sache, wenn wir Gott versuchen. Das Wort versuchen kommt in 1. Korinther 10 vor. Wir denken an die Kinder Israel, die in der Wüste vieles von Gott erfahren haben. Sie haben Gottes Offenbarung gehabt. Sie wurden befreit aus Ägypten. Und dann sagt er, lasst uns auch, Paulus sagt über den, lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen in Israel ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von den Verderber umgebracht wurden. Gott zu versuchen, wenn Gott so gut ist, und dass wir gegen ihn absichtlich sündigen, ist eine gefährliche Sache. Und dass wir unsere Herzen nicht verhärten und sagen, ich möchte tun, was ich will und Gott versuchen. Wir haben Hananias und Sapphira Gott versucht. Sie haben bewusst gegen seine Wahrheit gesündigt. Sie haben Gott angelogen. Sie wussten, was sie getan hatten. Und dann, deswegen kommt dann diese Strafe. Nun ist die Frage, wieso hat Gott trotzdem so streng gehandelt? Also ist immer noch schwer für uns anzunehmen, oder? Ich möchte hier auch an diesem Punkt klar stehen. Es ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo das passiert ist. Und das ist wichtig, nicht, dass Gott das heute nicht ernst nimmt, aber wir sind früh in der Gemeinde. Hier werden die Weiche dieser Urgemeinde, dieser Babygemeinde, die Weichen gestellt. Und das ist ein gutes Beispiel für mich ist, wenn ein Kind, bevor ein Kind geboren ist und ganz klein ist, okay, erst gezeugt ist, ist diese kleine Zellen, okay, sehr klein. Du hast jede Zelle ist wichtig. Eine Zelle ist für den Kopfbereich, eine für den Brustbereich und dann unten Körperbereich und dann die Beine. Aber es gibt so 4 oder 5 Zellen am Anfang. Okay? Und wenn du sagst, okay, ein von den Zellen, von den 4 Zellen, ist vergiftet. Macht nichts, es hat noch 75%. Geht, oder? Was denkst du, Devin? Ist das gut, wenn das kleine Zelle schon... Wie wird es gut auskommen? Nein, das Baby wird höchstwahrscheinlich gar nicht überleben. Okay? Es wird ein Fehlgeburt bei sowas. Okay? Es ist sehr wichtig, dass diese kleinen Zellen schon gesund sind. Und so ist die Gemeinde, so wie ein Baby, so wie eine kleine Zelle, die wachsen wird bis in der ganzen Welt. Und wenn diese erste Gemeinde in Jerusalem nicht richtig unterwegs ist, und wenn es schon, und jetzt ist hier, wir werden es feststellen, hier ist ein Angriff von innen, wie ein Krebsgeschwür in der Gemeinde, das wirklich tödlich sein könnte für die Zukunft der Gemeinde Jesu. Dass die Zukunft der Gemeinde, dass in den DNS der Gemeinde so ist, okay, die Gemeinde Jesus ist eine Bühne, wo ich mich profiliere, wo ich groß werde, wo ich der Geistliche vorkomme. Und Gott sagt, nein, 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 es geht nicht um dich. Es geht um Jesus, dass er groß gemacht wird und was der Geist Gottes durch uns wirkt. Und deswegen, ganz am Anfang hier, wird so streng gehandelt. Du hast es ähnlich im Alten Testament, okay? Und man nimmt das besser an im Alten Testament, ganz ehrlich, aber trotzdem ist der gleiche Gott, er hat sich nicht geändert. Im Alten Testament, du hast die Geschichte von Achan, okay? Und hier ist Volk Israel, sie sind gerade ins verheißene Land gekommen und sie nehmen die erste Stadt Jericho und Gott sagte, die erste Stadt gehört mir. Alles, was drin ist, alle Gelder, alles gehört mir, es ist verbannt. Okay, das durfte er nicht für euch nehmen. Und dieser Achan hat auch gesehen, boah, ja, schöne babylonische Mantel und ein Stück Gold. Das könnte ich schon beiseite legen. Das wäre schon gut helfen am Anfang, ein bisschen ja, einen Vorsprung zu haben finanziell und hatte das in seinem Zelt. Das war auch ein Komplott mit seiner Familie unter dem Zelt begraben. Und da war auch streng gehandelt, weil das von Anfang das Volk Israel ins weiße Land war. Wir müssen merken, das ist nicht etwas, das immer wieder im Neuen Testament auch vorkommt, sondern am Anfang war es wichtig, klar darzustellen, nein, sowas ist sehr schlecht. Und es ist ein geistliches Prinzip für uns dann wahrzunehmen. Und er sagte hier, wir wissen, dass es hier war ein Angriff von Satan. Weil er sagte, Satan hat dein Herz erfüllt. Liebe Geschwister, Satan ist ein echtes Wesen. Er ist ein Engel, das gefallen ist, der weg von Gott gegangen ist. Und sein Ziel, sein Zweck ist es, Gottes Pläne wirklich zu zerstören. Und wenn er nicht das von außen nicht schaffen kann, wie bei der Verfolgung, von außen, von den jüdischen Leitern, dann schafft er das, wenn möglich, von innen, dass er Menschen in Versuchung bringt. Ja, Satan hat dein Herz erfüllt. Nun, wenn sie hier wiedergeboren sind, ist die Frage, hat die überhaupt freien Willen, das zu machen? Oder hat Satan denen gesteuert? Die Antwort ist, wir machen alles freiwillig. Selbst Adam und Eva haben freiwillig gesündigt. Und so hat Sapphira und Hananias auch. Es gibt ein T-Shirt in Amerika, ich habe das in Amazon gefunden, ich kann es hier sehen. Könnt ihr das lesen? Es sagt, The devil made me do it. Okay? Das ist seit langem ein Spruch im Englischen. Ich habe eine Frage. Stimmt das? Was meinst du, Philipp? Kannst du das sagen, wenn du böse zu deinem Bruder warst? Ach, konnte nichts dafür. The devil made me do it. Teufel hat mich gezwungen. Nein. Wenn das so wäre, ist Gott echt böse. Dass er so ein Wesen geschaffen hat, der uns zwingen kann. Dann können wir wirklich Gott die Schuld in der Schuhe schieben. Dann, hey Gott, du hast dem Satan gemacht, der mich gezwungen hat, er hätte nichts dafür tun können. So ist es nicht. Aber wenn unsere Herzen erfüllt sind, die Idee ist, dass wir die Ideen bekommen, etwas zu tun, und wir lassen uns dann von diesem Idee übernehmen. Umgekehrt zu dem, was er sagt in Epheser 5, dass wir mit Geist Gottes erfüllt werden sollen. Okay? Das ist auch nicht gezwungen. Aber wir lassen uns vom Geist Gottes leiten, dass wir dann nach seinem Weg, in seinem Weg gehen. So, zurück zu unserer Frage. Warum hat Gott so gehandelt? Gottes Strafe, warum? Lass es wirklich, also wir können ja sagen, es ist halt so, aber wir wollten das einfach uns mit dieser Frage konfrontieren. Und diese Stelle, was ich früher erwähnt habe, möchte ich hier jetzt erwähnen. 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Das ist, was die Bibel über sich selbst sagt. Und zwar, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort eingegeben ist zwei Teile dazu. Das erste Teil ist das Wort Theos, das ist Gott. Das zweite ist Pneumas. Atmet, geatmet. Das heißt, Gottes Wort ist von Gott, die Schrift ist von Gott geatmet, Gottes Atem. Wenn du denkst, dass jemand an dich atmet, du kriegst dann von seinem Wesen, okay, von seinem Geruch, was auch immer, okay, du spürst das, okay? Wenn Gott redet, wenn der Geist Gott ist durch die Bibel, was gesagt hat. Das ist sein ausgeatmetes Wort. Und das Schlüsselwort ist alle. Wenn wir nicht das Wort alle hätten, ist dieses ganze Buch in Frage. Genau wie ein Damm, Wasserdamm. Wenn du ein kleines Loch in dem Wasserdamm hast, ist der ganze Sicherheit von dem Damm in Frage gestellt. Wenn ein Wort von diesem Buch nicht von Gott kommt, dann ist die ganze in Frage. Weil ich kann aussuchen, was ich will. Ich kann sagen, naja, das gefällt mir nicht. Ich bin mir nicht sicher, die Wissenschaft sagt anderes, Geschichte, Fachpersonen sagen was anderes. Dann suchen wir aus, was uns gefällt oder was uns wichtig ist, und dann sind wir Richter der Bibel. Nein, nein, Gottes Wort redet für sich. Und es ist alles für uns nicht nur eingegeben, Gott geatmet, sondern auch nützlich. Alles ist nützlich. So diese Stelle möchte dich ermutigen. Diese Stelle, so unangenehm wie es ist, ist für dich nützlich, dass du was lernst und dass wir Gott erkennen. Was wissen wir, was erkennen wir dann von dieser Stelle von Gott? Erstens, er ist ein Gott der Wahrheit. Alles, was er sagt, ist wahr. Und wenn das so ist, dann steht er gegen die Lügen. Sprüche 6 sagt, 6 Dinge ist es, die dem Herrn verhasst sind. 7 sind seine Seele eine Gräuel. Und der 6. davon ist, wer Lügen vorbringt als falsche Zeuge. Und wer freien Lauf lässt dem Zank zwischen Brüdern. Wer Lügen vorbringt, Gott hasst die Lüge. Lüge sind unterschiedlich. Man kann eine ganz offene Lüge geben, aber es kann auch eine Täuschung sein, dass wir Halbwahrheiten sagen. Das sind auch Lügen. Es gibt nicht, auf Englisch sagt man White Lie, okay? Eine weiße Lüge. Was sagen wir auf Deutsch? Notlüge, genau. Eine Notlüge, naja. Okay. Es gibt keine Notlügen. Es gibt keine weisen, kleinen Lügen. Es ist weder Wahrheit oder ist es eine Lüge. Es gibt keine Halbwahrheiten. Nee, Gott ist die Wahrheit. Und dass wir das erkennen und dass wir auch merken, dass unsere Zunge dazu neigt, was Falsches zu sagen. Das ist wirklich so. Man muss wirklich, wenn man wirklich Acht gibt, man denkt, oh ja, das war nicht wirklich wahr. Und dass wir wirklich gucken, wie ein Wächter über unseren Mund stellen, dass wir sagen, ja, was ich sage, soll stimmen. Soll die Realität, was real ist, was wirklich wahr ist, übereinstimmen. Durch die Lüge ist dann die Sünde in der Welt gekommen. Satan hat gesagt, erstmal hat er gesagt, hat Gott wirklich gesagt, Gottes Wahrheit in Frage stellen, und dann hat er Lüge erzählt, du wirst nicht sterben, sondern du wirst weise sein, wie Gott. Die Lüge ist, wo es anfängt. Nun, es gibt noch was. Gott ist die Wahrheit. Aber auch Gott ist einer, der nicht seine Ehre anderen gibt. Dass es nicht um uns geht, dass wir uns nicht groß machen. Auch in der Gemeinde Jesu. Jesaja 42, Vers 8 sagt, ich bin der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Gott lässt keinen anderen die Ehre bekommen. Unsere Zuneigung ist es, liebe Leute, uns ist es, uns groß zu machen, uns in richtigen Licht, in schönen Licht darzustellen und geistig vorzukommen. Aber wenn wir wirklich ehrlich sind, wir sind alle hier nur Sünder, die Gottes Gnade gezeigt wurden. Vor dem Kreuz Jesu gibt es keine, der größer herausragt. Oh ja, das ist ein toller. Ja, die ist wirklich gut unterwegs. Nein, vor dem Kreuz sind wir alle gleich Sünder. Und das ist wichtig für die Gemeinde Jesu, für die Gesundheit der Gemeinde Jesu, dass wir immer wieder das vor Augen bringen. Keines besser. Ob es ein treuer Mitglied ist, ob es ein Gast ist, ob es Pastor ist oder der vorsteht und was macht. Wir sind alle vor dem Kreuz Sünder, der dringend seine Gnade benötigen. Und er allein bekommt die Ehre. Die erste Sünde im Universum, die erste Sünde dieser Welt war vielleicht die Lüge. Die erste Sünde im Universum war in den Gedanken von dem Geschöpf Gottes, der Luzifer, oder diesem Engel, Morgenstern. Er wollte Gottes Ehre haben. Wo er sagte in Jesaja 14, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg in äußerster Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhe, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Nun, keiner von uns würde sagen, na, ich bin wie Satan, möchte ich das so sein. Aber Tatsache ist, das bewegt uns in unserem Herzen immer wieder, dass wir richtig dargestellt werden, dass wir geistlich vorkommen. Wie wir vorher gesagt haben, liebe Geschwister, die Gemeinde Jesu ist keine Plattform, wo ich mich profiliere, wo ich als guter Mensch oder guter Christ dargestellt werde. Nein, es geht hier um Jesus und ihm groß zu machen. Und wenn überhaupt was in meinem Leben zu sehen ist, ist es nicht von mir, sondern es ist Jesus, der in mir, in uns wirkt. Die Resultat, vielleicht die Antwort noch zu der Frage, warum, ist das Resultat. Was passiert wegen diesem Sünde und dann diese Strafe? In Vers 11 sagt er, es kam große Furcht über die ganze Gemeinde. Nun, ist die Frage, normalerweise Furcht ist etwas, das wir ungern haben, oder? Aber er spricht hier von Furcht vor Gott, Ehrfurcht. Das heißt, wir kommen nicht in die Gemeinde Jesu, um ein gutes Gefühl von mir zu haben, dass ich reinkomme und sage, ja, es geht, finde ich so schlecht, es geht schon. Schön, dass Gott mich hat und dass Gott kennen kann und dann wohlfühlen, dann gehen wir nach Hause. Nein, es geht um Ehrfurcht, dass ich Gott groß gesehen habe. Und wenn wir nach Hause gehen, unser Ziel als Gemeinde ist, dass Gott, unser Gottesbild größer wird. Dass wir überwältigt werden, wie groß und wunderbar und überwältigend er ist. Und wie sehr er mich liebt und wie sehr er mich auch leiten wird und mich retten wird von meinen Sünden. Diese Furcht, das bringt mir dann zu dem letzten Punkt. Und zwar diese paar Anwendungen hier. Erstmal, wir lernen auf dieser Stelle die Gefährlichkeit der Sünde in der Gemeinde Jesu. Die Gefährlichkeit der Sünde. Sünde ist keine kleine Sache, sondern es ist gefährlich und es hat Jesus ans Kreuz genagelt. Und der ganze Grund, warum in der ganzen Geschichte so Milliarden von Menschen gestorben sind, warum es so viel Gewalttaten gibt, so viel Ungerechtigkeit, Streit, Not, Lügen, Krieg, ist wegen Sünde. Und die Gemeinde Jesu, wenn wir absichtlich in Sünde leben, dann widersprechen das, was das Evangelium sagt. Dass ich bin von meinen Sünden befreit, von meinem Ego befreit, aber ich lebe trotzdem genau das Gleiche. Liebe Geschwister, das will dem Herrn uns davon befreien. Und er hat uns hier gnädigerweise diesen Warnschild gegeben, das sagt, pass auf, dass keiner in Sünde fällt und in diesem Egoismus so lebt, absichtlich, um jeder für sich zu leben und sich zu profilieren. Zweitens, die Ernsthaftigkeit der Sünde, deswegen diese Strafe. Dass die Ernsthaftigkeit von Lügen. Ich habe ein Zitat von einem Samuel Johnson, der sagte, dass es so viele Unwahrheiten in der Welt gibt, liegt mehr an die Unachtsamkeit gegenüber der Wahrheit als an der absichtlichen Lüge. Dass wir uns Acht geben mit unseren Zungen, was wir sagen, dass wir Wahrheit sagen. Dass wir nicht etwas übertreiben, leicht übertreiben, um besser vorzukommen, sondern dass wir immer denken, ja, das war das wahr? Okay, das war nicht wahr, dann, wenn ich das schon rausgerutscht wurde, dann das korrigieren. Sagen, na, war nicht ganz wahr. Okay. Also heute habe ich mit einem geredet und habe gesagt, ja, habe ich an dich jeden Tag diese Woche gedacht. Und dann dachte ich, eigentlich es könnte sein, dass sie einen Tag verpasst, zwei Tage verpasst haben. Nee, das sollte ich zurücknehmen. Nee, es war nicht ganz wahr, vielleicht. Nur sicherheitshalber, okay? Weil es rausrutscht. Und dass wir lernen, hey, es ist ernst. Gott nimmt Sünde ernst. Auch die Wichtigkeit von Gottesfurcht. Dass wir als Gemeinde immer gern in der Gottesfurcht wachsen. Die Furcht über die ganze Gemeinde, alle, welche dies hörten. Nun, vielleicht denken wir, wenn es Ehrfurcht in der Gemeinde zunimmt, dann wird keiner kommen. Aber das ist auf der einen Seite Pragmatismus. Aber zweitens, du siehst, die Gemeinde ist trotzdem gewachsen. Aber im richtigen Sinn, an der nächsten Stelle, 12 bis 16, die Gemeinde wuchs. Und die, die gerettet werden sollen, sind zum Glauben gekommen und haben ihm gefolgt. Und es gibt einen Punkt noch, und das ist etwas, das für die Gemeinde wichtig ist, und zwar die Anwendung für die Ortsgemeinde. Es gibt einen Auftrag für die Gemeinde, und zwar, was wir nennen, das Wort Gemeindezucht. Und Gemeindezucht ist, wo wir dann ernst nehmen, Sünde, wenn es in der Gemeinde ist, absichtliche Sünde. Und das ist, die Bibel gibt uns klare Anweisungen dazu, aber es geht hier um Gläubigen, jeden und Wiedergeborenen, die bewusst gegen Gottes Wort leben. Das ist nicht etwas, das einfach so geschieht, sofort wie hier in Apostelgeschichte 5, aber das ist eine ganz klare Anweisung. Wenn, was passiert? Was mache ich, wenn meine Bruder oder Schwester in Sünde gefallen ist? Die Bibel gibt uns eine klare Antwort, und zwar nicht so, wie Petrus hier am Anfang der Gemeinde machen müssen, sondern dass ich persönlich zu meinem Bruder oder Schwester hingehe und das kläre unter vier Augen. Und dann ist die Sache geklärt, erledigt. Nicht so zu jedem anderen gehen, um Hilfe zu holen, dann ist es verbreitet. Nein, ich gehe zu ihm hin. Wir reden darüber. Ist vorbei. Wenn er nicht hört, dann gehe ich mit ein oder zwei anderen. Dann soll es zu der ganzen Gemeinde kommen. Und zum Schluss sagt er, das ist Matthäus 18, nee, die Stelle habe ich hier, ja, Matthäus 18, dann soll es vor der ganzen Gemeinde und dann muss dieser Fürst oder Bruder dann von der Gemeinde ausgeschlossen. Das ist etwas, auch wenn es unangenehm ist, es ist wichtig für die Gesundheit der Gemeinde Jesu, dass wir klarstellen, das ist biblisch und das ist nicht etwas, das zum Glück, Gott sei Dank, immer wieder stattfindet, aber schon im Leben der Gemeinde stattfinden muss. Und wenn das passiert, ich kann euch sagen, wächst in mir jedes Mal die Ehrfurcht. Mensch, ohne Gottes Gnade bin ich genauso. Ich bin nicht ein Stück besser. Oh Herr, lass mich wirklich Sünde ernst nehmen. Lass mich wirklich merken, wo in meinem Leben ich den Balken aus meinen Augen rausrage und dass ich nicht nur anderen verurteile. Und das Ziel von Gemeindezucht, sehr wichtig, weil das ist hier nur ein Klammer, hier dieser Punkt, aber ich möchte das erwähnen, was wichtig für Gemeinde ist. Das Ziel für Gemeindezucht ist nicht, jemanden zu bestrafen. Das Ziel ist Wiederherstellung. Dass er oder sie wieder in die Gemeinde kommt, sein Leben in Ordnung bringt und die Sünde bekennt und auf dem richtigen Weg wiederkommt. Das Ziel ist nicht Lieblosigkeit, das Ziel ist eigentlich der Zweck, Absicht ist Liebe, um denen wiederherzustellen. Und das klappt. Wenn man im biblischen Sinn das macht, immer wieder. Habe das selber erfahren von in meinem Heimatgemeinde, vom Diakon, der so Gemeindezucht erlebt hatte, der sich wieder auf den richtigen Weg gekommen ist und Gott ihm geholfen hat durch die biblische Art und Weise. Nun zum Schluss. Möchte euch ansprechen, die heute da sind, die Jesus noch nicht kennen. Und vielleicht ist diese ganze Geschichte dir so von fremd. Wie kann ich überhaupt damit anfangen? Und ich sagen, das ist etwas, wo du, das hier um Gläubigen geht, um Wiedergeborenen, aber wo hier auch in Epheser 2 das gleiche Thema vorkommt. Weil die Sünde, wie gesagt habe, jede, auch Gläubigen sind Sünder und machen verkehrte Sachen. Aber wenn wir ohne Jesus sind, haben wir auch Sünde. Und es ist nur durch Gottes Rettung, durch Gnade, dass wir errettet werden können. Und was ich dir sagen kann, ist, fang nicht an, nicht nur ja, Lügen nicht zu erzählen, sondern fang an, wo das Problem ist, und zwar in deinem Herzen. Wir haben das Herzensproblem, wir sind Sünder. Und wir brauchen neue Herzen. Gott ändert uns von innen nach außen. Er macht nicht das Äußerliche, dass ich Gutes was tue und dann bin ich verbessert. Nein, das Herz bleibt genauso schlecht. Ich brauche ein neues Herz. Und Epheser 2 sagt, denn aus Gnade, unverdienten Gunst, aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Glaub an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Merke, gebe zu, dass du Sünder bist, der den Lügen geglaubt hat, die Lügen erzählt haben. Wir alle haben das gemacht. Keine von uns ist ausgeschlossen. Aber dass Jesus Christus für dich zu dieser Erde gekommen ist, dass er Mensch geworden ist, dass er gestorben ist und dass die Sünde der Welt auf sich genommen wurde, dass er Sünde gemacht wurde für dich und für mich. Das heißt, Jesus ist als Lügner, als Betrüger gekreuzigt worden, obwohl er nie was Falsches getan hat oder gesagt hat, ist er als Lügner gestorben an deine Stelle. Und Gott hat Jesus Christus angeschaut und alle die Lügen, die du erzählt hast, hat er an Jesus Christus gesehen, als ob Jesus die getan hatten. Und Jesus wurde bestraft für dich an deine Stelle, damit du, der Lügner, freigemacht könntest von deinen Sünden und nach seiner Gerechtigkeit leben kannst, dass du ein neues Herz bekommst, das aus deinem Herzen raussprudelt, nicht Lügen, wie der Vater der Lügner, der Teufel, sondern die Wahrheit rauskommt. Es fängt mit deinem neuen Herzen. Und Gottes Gabe, ich lese es nochmal vor, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, du kannst nicht durch Werken gerettet werden. Nein, sonst würdest du rühmen können, damit niemand sich rühme. Genau wie Hananias und Sapphira sich rühmen wollen. Schau, wie gut wir sind. Genau so schlecht ist es, wenn wir gute Werke tun, um Ruhm zu bekommen, wo Gott keinen Ruhm anderen gibt. Und dass wir das bekennen und ihm das sagen. Also, diese Stelle ist eine ernste Stelle. Aber es gibt Hoffnung für jeden. Hoffnung für uns, die Sünder sind, die Jesus kennen. Hoffnung für dich, wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du mit Jesus anfängst. Und dass du dieses neues Leben hast und mit ihm anfangen kannst. Gott ist so gnädig, dass er uns diese Stelle gegeben hat. Und lass ihm an dich weiterarbeiten. Lass uns als Gemeinde ein Wächter über unsere Zungen haben, dass wir das checken, abchecken, bevor es rausrutscht, was wir sagen. Dass wir die Wahrheit sagen, dass wir nicht uns groß profilieren, dass wir geistlich handeln miteinander, in Liebe. Und dass wir als Gemeinde seine Liebe, seine Gnade erfahren. Lass uns beten. Lieber Herr, du bist so gut und wir danken dir, dass du dich für uns interessierst, diese Stelle ja, zu geben. Lass uns als Gemeinde das spüren und merken, dass es deine Wahrheit ist und dass wir danach leben. Und wenn es jemand hier gibt, der dich noch nicht kennt, ich bete, Herr, dass du ihnen nachgehst und dass sie sich, ja, das auseinandersetzen mit dem Thema und dass sie merken, dass sie einen Retter brauchen für sie. Ich danke dir, Herr, dass du uns annimmst, wie wir sind und uns änderst. Amen.